Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich müsste auch ausziehen. Es macht mir Angst und schlaflose Nächte, weil das einfach meine Existenz auch gefährdet, ne? Komplett. Und bezahlbare Mieten in Berlin ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Diese Marktpreise gehen nach oben, weil einfach die Nachfragelücke immer größer wird einerseits. Andererseits drängt eben Kapital aus den Finanzmärkten in die Immobilienmärkte, das international.
Gerade diese Großkonzerne, die so einen negativen Einfluss auf den Wohnungsmarkt in Berlin haben, wollen wir nicht haben. Wir haben genug Erfahrungen mit denen gemacht. Wir haben genug Schweinereien dulden müssen.
Bezahlbares Wohnen, es ist das zentrale Thema in den deutschen Metropolen, in München, Köln, Hamburg und in Berlin. Viele Mieter haben Angst, dass sie sich ihre Wohnung bald nicht mehr leisten können, dass sie rausmodernisiert aus ihrem Viertel, ihrer Stadt verdrängt werden, ihr Zuhause verlieren. Aber mehr und mehr wehren sich. Ich habe die Bewohner eines Wohnblocks in Kreuzberg begleitet, bei ihrem Kampf gegen einen ziemlich bekannten Immobilienkonzern. Wem gehört die Stadt? Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Peter und Manuela Bohlemann haben den Widerstand an diesem Abend in ihre Wohnung eingeladen. In die 10. Etage des Wohnblocks in der Lobeckstraße 64, mitten in Berlin-Kreuzberg.
Ach, der ist ja auch hier, da?
Bei denen hat es wohl richtig Krach gegeben.
Ja, mit der Frau, ne? Mhm. Er war bei mir und sagte, er hält das nervig nicht aus, ne?
Bei Süßigkeiten, Nüsschen und Minitomaten sitzen die Nachbarn dicht an dicht an dem großen Couchtisch des Ehepaars und reden. Wie so oft in den vergangenen Monaten. Über ihren Vermieter, der für die Hausgemeinschaft eigentlich mehr ein Gegner, eine Bedrohung ist. Die Deutsche Wohnen, Berlins größter und wohl auch unbeliebtester Immobilienkonzern mit 110.000 Wohnungen allein in der Hauptstadt.
Also Ziel ist hier ganz klar Entmietung. Wir sind innerstädtisch, also praktisch Regierungsviertel ist nicht weit weg, relativ zentral auch zum Alexanderplatz, sodass das Ziel, und Sie können hier erheblich mehr Miete nehmen, was hier frei vermietbar ist, paar Meter weiter, Doppelte von den Mieten, die hier üblich sind. Sehr viele Mieter hier im Haus leben schon mindestens 20, teilweise 30, 35 Jahre und haben natürlich noch im Moment noch sehr niedrige Kaltmieten, weil es geht ja immer von der Kaltmiete. Aber danach ist das auch ganz schnell vorbei und spätestens in 6 Jahren sind die Mieten hier bei über 1.000 Euro. Und die kann hier dann die Großteil der Leute hier im Haus nicht mehr bezahlen.
Ich bin an diesem kalten Februarabend zum ersten Mal bei den Bohlemanns und ihren Mitstreitern. In den kommenden Monaten besuche ich sie immer mal wieder. Ende 2018 haben sich die Bewohner des Hauses in einer Mieterinitiative zusammengeschlossen. Ein paar Wochen, nachdem sie Post bekommen hatten. Eine Modernisierungsankündigung. Und Modernisierung, das heißt mehr Miete.
So wie es für Deutsche Wohnen vorgesehen ist, akzeptieren wir es. Wir stellen es in Frage. Wir stellen auch ganz massiv in Frage, wer die Zeche dafür zu bezahlen hat. Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass sehr viele Posten in der Modernisierungsankündigung als Modernisierungsmaßnahmen deklariert werden, aber eigentlich Instandsetzungsarbeiten sind da. Ne?
Instandsetzung oder Modernisierung, das ist nämlich die Frage. Dass an dem 15-stöckigen Bau aus den 60er Jahren was gemacht werden muss, da sind sich alle hier am Tisch einig.
Es wurde seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht, was der Rede wert wäre.
Die überwiegenden Fenster in diesem Haus sind absolut marode. Die sind aus dem Baujahr 65.
Wenn du eine Kerze hinstellst, die wird ausgeblasen bei geschlossenem Fenster. So undicht ist das. Eine andere Mieterin, die ist auf der Wetterseite beim Regen, ist der Regen durch das geschlossene Fenster durchgekommen. Und der gerufene Handwerker, der hat dann gesagt, sie hätte poröse Scheiben. Also es ist schon eine Unverschämtheit, finde ich.
Für Peter und seine Nachbarn steht fest, das Haus muss saniert, nicht modernisiert werden. Der Unterschied, bei einer Modernisierung trägt der Mieter die Kosten über eine monatliche Erhöhung der Kaltmiete. Jeden Monat bis zu 8% der Modernisierungskosten. Und zwar ein Mieterleben lang. Wird eine Immobilie dagegen saniert, muss das der Eigentümer bezahlen.
Oh, bleib mit. Ich nehme hier noch was.
Peter drückt die Zigarette aus und führt mich zusammen mit seiner Frau durch die Wohnung, um mir zu zeigen, was die Deutsche Wohnen hier modernisieren will. Wir quetschen uns erstmal ins Badezimmer. Es ist keine 6 Quadratmeter groß.
Die Bäder sind recht klein. Sehen Sie, ich habe hier schon meine Türzarge ausgebaut, damit eine Wanne passt. Die neue Wanne soll hin. Hier steht bei uns Waschmaschine und Trockner. Es passt. Hier wollen die ranhängen, das soll, weil es mit den Fliesen, die sind 30 breit, eine Breite, sollen 30 bis in die Ecke durch in der Sockel. Damit würde die Waschmaschine vor der Tür stehen. Sie muss hier raus, soll ich in die Küche stellen.
So, das ist dann eine Modernisierung, weil es ja, dann angeblich besser immer, aussieht.
Ja, und da besser ist und praktischer ist. Ja? Ist klar, in der Küche unten auf dem Fußboden rumrutschen ist praktischer. Also. Ja, und also viele. Ja, Wahnsinn. Und so zieht sich das hier durchs ganze Haus. Schatz, kommst du auch mit, oder?
Ja, ja, ich kann. Ja.
Hier. Diese wunderschönen Teile hier werden ausgebaut. Hier ist schön kühl im Flur. Hier kommen jetzt isolierverglaste Fenster rein. Haben sie gerade mal wieder schön angestrichen, dass sie ein bisschen besser aussehen. Der letzte Schrott in manchen anderen Fluren stehen die so ab.
Mhm. Ja. Also die sind jetzt ist, auch original aus den 60ern.
Das ist noch original ohne Isolierverglas.
Ja. Es ist schade, wenn es jetzt Tag wäre, könnten Sie es auch sehen. Zum Beispiel hier, das sind die Badezimmerfenster. Wie wirklich, in welchem erbärmlichen Zustand die Fenster. Aber jetzt ist dunkel.
Also das ist eigentlich eine kleine Standsetzung. Ne? Also
ja, ja, ja.
Und darum geht es uns eigentlich. Es geht uns wirklich nicht darum, irgendwie ungerecht was zu verhindern. Es geht uns darum, Sie sollen was machen, aber bitte schön fair, anständig. Und das, was gerade abläuft, dass alles versucht wird, auf die Mieter abzuwälzen als Modernisierung, das ist einfach nicht anständig.
Aber dass es gemacht werden muss, das ist unstrittig. Ne?
Also, das ist völlig unstrittig.
Lassen Sie es auch machen, wenn Sie auch nicht machen. Genauso hier steht dann Modernisierung, wir kriegen neue Fahrstühle mit so eine Fallschiebetüren und nicht mehr die Drehtüren.
Das sind gar keine Drehtüren.
Ich sehe hier keine Drehtüren. Und die werden dann mit Edelstahl gemacht.
Ist das schon.
Haben wir das schon. Haben wir sonst bezahlt.
Also, wenn ich mir das hier so angucke, hier ist seit den 60er Jahren nicht so wirklich was gemacht worden.
Wir wohnen seit 84, hier kommen so.
Dann setzen wir uns wieder zu den anderen auf die Couch. Peter nimmt die Mappe mit der Modernisierungsankündigung zur Hand, über 10 Seiten Juristendeutsch. Er zählt auf, was die Deutsche Wohnen alles machen will und was das für ihre Miete bedeuten würde.
158 Euro Kaltmiete höher. Plus natürlich noch Baukosten und was dann Architektur und Planungskosten. Also wenn man sich so mal, ich habe mal jemanden gefragt, der sich auskennt, dann müssen wir mit mindestens noch mal 100 bis 150 Euro rechnen. Aber die können jetzt noch nicht beziffert werden. Also gehen wir mal davon aus, dass so eine Mieterhöhung von kalt 250 bis 300 Euro auf eine etwas größere Wohnung für die etwas kleineren Wohnung von 200, 220 Euro auf jeden Fall auf die Leute zukommt.
Für Peter und seine Frau ist es eine Unverschämtheit, die sie sich nicht bieten lassen wollen. Für die meisten anderen, die hier am Tisch sitzen, ist die Erhöhung eine Existenzbedrohung. Für die 56-jährige Krankenschwester Beate, genauso wie für den 50-jährigen Hausmeister Cemal oder den 79-jährigen Rentner Hartmut.
Könnten Sie denn die 250 Euro mehr bezahlen?
Nein, nein. Müsste ich auch hingehen, weil ich möglichst vermeiden will, müsste ich auch Grundsicherung beantragen.
Das heißt, Sie.
Solange meine Frau noch da war, da unsere beide retten zusammen, hat das gereicht, aber das ist nun vorbei.
Und wenn das alles nicht funktioniert, müssten Sie dann ausziehen?
Ja, wohin? Versuchen Sie mal in Berlin eine Wohnung zu kriegen.
Bezahlbar.
Oder das noch, auch überhaupt eine zu kriegen.
Oh ja, an der Bergmannstraße für 3000 Euro
gibt es ja. Wohnung. Naja, brauchen wir da gar nicht drüber diskutieren.
Ja. Sie haben gesagt, Sie müssten dann, könnten hier nicht mehr wohnen.
Ich bin ich obdachlos, was soll's? Ich kriege mit meinen Behinderungen, die ich im Augenblick habe, kann keine Treppen steigen.
Macht Ihnen das Angst, diese Modernisierung?
Das macht nicht nur Angst, das macht panische Angst.
Wie gehen Sie damit um?
Wie soll ich damit umgehen? Ich habe mir Antidepressiva verschreiben lassen.
Wie lange beschäftigt Sie das denn schon?
Seitdem die Ankündigung gekommen ist.
Also seit ein paar Monaten jetzt.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich müsste auch ausziehen.
Das ist klar. Also
ich kann die Miete mir dann nicht mehr leisten hier, ja. Außer ich ziehe mit Menschen in eine WG.
Und Sie arbeiten als Krankenschwester?
Richtig.
Vollzeit?
Zurzeit nicht, aber ansonsten 35 Stunden, ja.
Das heißt, mit einem ganz normalen Job kann man sich hier keine Wohnung mehr leisten. Was hieße das dann?
Ich habe sogar schon 2 Jobs. Also ich arbeite noch geringfügig auch noch, um mir überhaupt das leisten zu können. Jetzt schon.
Wie hoch ist denn der Anteil Ihres Einkommens, was so Miete angeht?
Jetzt schon über die 30%.
Durch die Erhöhung wären Sie dann bei 40-45% oder noch mehr?
Genau, bei 45 in etwa.
Wie gehen Sie damit um, mit dieser Modernisierungsankündigung?
Ja, nicht anders als eben schon gehört. Das macht mir Angst und schlaflose Nächte, weil das einfach meine Existenz auch gefährdet, ne? Komplett. Also ein Obdach zu haben ist das A und O. Und ich wohne hier schon 22 Jahre und will einfach auch in dieser Gemeinschaft hier bleiben. Und bezahlbare Mieten in Berlin ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Haben Sie denn schon geguckt, wohin Sie ziehen könnten, wenn Sie hier raus müssten?
Da bleibt nur eins, ja. Hellersdorf und Marzahn.
Ja. Auch das nicht. Ja,
das auch und das nicht kommt für mich überhaupt bezüglich gar nicht in Frage. Also
200 Bewerbungen für eine Wohnung. Das hast du gestern gesehen. Nee. Also guckt euch mal da an.
Ja. Ne? Alle wollen dahin, weil ja. Ein bisschen etwas zu sein, ein bisschen günstiger ist vielleicht. Günstiger ist. Aber da kriegt man jetzt auch nicht mehr. Also die Angst bei uns ist sehr groß. Also ich weiß selber auch nicht, wohin ich dann umziehen werde. Das ist, das macht mich jeden Tag seelisch auch richtig kaputt. Weil ich kriege, mein Gehalt ist 1.350 Euro und das wird dann fast 800 Euro Miete kosten. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ist echt schwer.
Wie viel zahlen Sie jetzt?
Jetzt zahle ich 650 Euro und dann wird über 150 Euro noch draufkommen, angeblich. Aber wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich mehr wird.
Sie zahlen aber jetzt schon sozusagen die Hälfte Ihres Geldes geht für Miete drauf.
Richtig. Ich lebe seit 40 Jahren hier in Kreuzberg und Kreuzberg ist meine Heimat. Und es ist wirklich bei mir so seelisch. Es ist schwer, dass ich so dann aus Kreuzberg raus muss. Also ich war 10 Jahre gewesen, als ich hier nach Kreuzberg kam und jetzt bin ich 50 und in Marzahn und Hellersdorf kann ich auch nicht vorstellen zu wohnen.
Viele Vorwürfe gegen die Deutsche Wohnen. Die antwortet auf meine Anfrage per Mail.
Wir weisen bei jeder Sanierung detailliert den Anteil an Instandsetzungsmaßnahmen und Modernisierungsmaßnahmen aus. Es gibt für jeden einsehbare Gutachten. Dies ist ein transparentes und nachprüfbares Vorgehen.
Zu dem Vorwurf, nur das Nötigste an den Immobilien zu reparieren, schreibt das Unternehmen.
Allein im vergangenen Jahr wurden mit 416 Millionen Euro über die Hälfte der Mieteinnahmen direkt wieder in den Bestand investiert. Also das komplette Gegenteil von nur das Nötigste tun.
Oligarch, leck mich am Arsch. Separatist, hat sich verpisst. Migrant, ist völlig abgebrannt. Autochton muss auch irgendwo wohnen. Ist da was aus dem Ruder gelaufen? Der Welt eine Laus über die Leber gelaufen. Das Leben der anderen wie deines verlaufen. Muss dich pro Stunde an Ämter verkaufen.
Stärker als der Schmerz ist nur die Wut. Stärker als die Angst ist nur der Mut.
Nur ein paar hundert Meter vom Wohnblock der Mietergemeinschaft in der Lobeckstraße entfernt führt Rusbe Taheri durch die Otto-Suhr-Siedlung. Ein Viertel aus Wohnblockriegeln an der ehemaligen Grenze zu Ost-Berlin.
Sie sehen da auf der rechten Seite jetzt von mir die Otto-Suhr-Siedlung. Das ist sozusagen die eine Ecke. Diese Siedlung wurde in den 50er, 60er Jahren hauptsächlich gebaut im Rahmen des Wiederaufbaus Berlin. Und die Hälfte der Wohnungen, sind etwas über 2000 Wohnungen, ist mittlerweile bei Deutsche Wohnen gelandet, über mehrere Zwischenstationen. Die andere Hälfte gehört in eine städtische Wohnungsbaugesellschaft weiterhin, der WBM.
Und wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist schon ziemlich groß. Deutsche Wohnen hat in mehreren Phasen ein Modernisierungsprogramm begonnen. Und gleichzeitig hat die WBM, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, auch modernisiert.
Das ist hier das Gerüst.
Und bei der WBM kostet die Modernisierung die Hälfte von dem, was Deutsche Wohnen verlangt. Also bei einer vergleichbaren durchschnittlichen Wohnung will die WBM 80 Euro Mieterhöhung, Deutsche Wohnen möchte 160 Euro Mieterhöhung. Und angeblich sind beide mit gleichen Standards modernisiert worden.
Womit hängt das zusammen aus Ihrer Sicht, Ihrer Einschätzung nach?
Dass Deutsche Wohnen mit der Mieterhöhung bzw. mit der Modernisierung Geld machen will. Die Mieterinnen und Mieter sind ja gezwungen, diese Modernisierung zu dulden und sind gezwungen, die Mieterhöhung zu bezahlen, und zwar unbegrenzt. Auch wenn Deutsche Wohnen die eigenen Kosten wieder drin hat, nach etwa 10 Jahren, bleibt die Mieterhöhung. Und das ist dann natürlich eine Goldgrube für viele private Wohnungsunternehmen. Deshalb wird gern modernisiert und auch über Bedarf modernisiert.
Auch wegen solcher Praktiken hat Tahiri das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen initiiert. Der 45-jährige Wirtschaftswissenschaftler lässt die Berliner darüber abstimmen, ob Immobilienfirmen, die in der Hauptstadt mehr als 3000 Wohnungen besitzen, enteignet werden sollen. Allen voran die Deutsche Wohnen, aber auch Firmen wie Vonovia oder Ado Properties.
Deutsche Wohnen ist das größte Wohnungsunternehmen, private Wohnungsunternehmen in Berlin und hat dadurch in vielen Bereichen eine große Marktmacht. Diese Marktmacht wird ausgenutzt, um alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Mieten zu erhöhen. Klassische Mieterhöhung, Modernisierung, aber auch mittlerweile schon in Einzelbereichen Umwandlung in Eigentumswohnungen. Gleichzeitig greifen sie auch mit ihrer großen Wirtschaftsmacht die Mieterschutzgesetze an. Es werden die Mieten teilweise über den Mietspiegel erhöht und wenn die Mieter sich dagegen wehren, werden sie verklagt. Also es gibt mehrere Gerichtsprozesse, die so laufen. Sie sind gerade beim Verfassungsgericht des Landes Berlin das erste Mal gescheitert, machen das aber weiter. Also einmal das klassische Auspressen der Mieterinnen und Mieter und auf der anderen Seite aufgrund ihrer Größe sind sie in der Lage, auch Einfluss auf die Gesamtentwicklung in der Stadt zu nehmen.
Enteignung ist natürlich jetzt schon eine radikale Maßnahme. Wie begründen Sie das?
Es ist eine radikale Maßnahme, aber es ist so radikal wie unsere Lebenswirklichkeit in dieser Stadt. Die Wohnungsnot in Berlin grassiert seit vielen Jahren. Und wir glauben, dass bestimmte Bereiche des Lebens möglichst von der Marktlogik rausgenommen werden müssen. Und dazu gehört das Grundrecht auf Wohnen.
Tahiri und seine Mitstreiter berufen sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der es ermöglicht, Eigentum gegen Entschädigung zu vergesellschaften. Ob der in diesem Fall greift, ist unter Staatsrechtlern umstritten. Schließlich schützt das Grundgesetz auch das Eigentum ausdrücklich.
Jeder Mensch braucht eine Wohnung. Jeder Mensch muss irgendwo wohnen. Und gerade diese Großkonzerne, die so einen negativen Einfluss auf den Wohnungsmarkt in Berlin haben, wollen wir nicht haben. Wir haben genug Erfahrungen mit denen gemacht. Wir haben genug Schweinereien dulden müssen. Und wir sagen, diese Wohnungen, die auch größtenteils früher städtisch waren, gehören wieder in städtische Hand und gehören dann gemeinwirtschaftlich auch bewirtschaftet. Also im Sinne der Wohnungsversorgung für die breite Schichten der Bevölkerung und nicht im Sinne der Profitmaximierung. Außerdem ist es ja eine Enteignung gegen Entschädigung, wenn auch nicht eine Entschädigung in der Höhe, die Deutsche Wohnen sich erträumt, sondern eine Entschädigung, die angemessen sein muss. Artikel 15 des Grundgesetzes sieht gerade vor, dass im Sinne der Allgemeinheit nicht Marktpreise bezahlt werden müssen, sondern man deutlich drunter liegen kann.
7 bis 13 Milliarden Euro würde die Entschädigung der betroffenen Firmen aus seiner Sicht das Land kosten. Der Berliner Senat geht dagegen von bis zu 36 Milliarden Euro aus. Viel Geld, mit dem die Politik auch neue Wohnungen bauen könnte.
Wir sind auch für Neubau von Sozialwohnungen viel mehr als bisher. Aber man muss sehen, wenn man den Bestand nicht schützt, wenn man die 300.000 bezahlbare Wohnungen, die es immer noch in Berlin gibt, nicht schützt, dann kommt man mit dem Neubau von Sozialwohnungen gar nicht hinterher. Wenn ihr nur 10% der Leute ausziehen müsst, dann müsste man 30.000 neue Wohnungen extra schaffen. Und so viel Platz ist in Berlin gar nicht, so viele Bauarbeiter gibt es gar nicht in Berlin. Also es geht immer in diesem Zweiklang. Bestand schützen und neue bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und man darf sich nicht auf die eine Seite allein sozusagen begeben. Und wir haben immer gesagt, dass wir für neuen, wohlgemerkt, bezahlbaren Wohnraum auch sind.
Wie viele würde man dann eigentlich enteignen? Sie sagen ja, jedes Unternehmen, das mehr als 3000 Wohnungen besitzt, wie viele wären das insgesamt?
Das wären ca. 200.000 Wohnungen in Berlin. Deutsche Wohnen besitzt über 110.000, dann kommt Vonovia, Akelius und so weiter. Wobei ganz genau keiner es weiß, weil diese Kauf- und Verkaufslawine weitergeht. Deutsche Wohnen hat allein in den letzten 3 Monaten mehrere tausend Wohnungen dazu gekauft, Vonovia ebenso. Also die fressen sich weiter durch die Stadt sozusagen und ein Endpunkt ist nicht abzusehen.
Als Tahiri das Volksbegehren im November bei der Verwaltung eingereicht hat, wurde er noch als revolutionärer Spinner belächelt. Jetzt redet ganz Deutschland darüber, ob Enteignungen legitim sind oder nicht. Kein Parteitag kommt mehr an der Frage vorbei. Die Linke ist in Berlin und im Bund klar dafür, die Grünen sind sich uneinig, die SPD dagegen, bis auf Juso-Chef Kühnert versteht sich. Die FDP will jetzt sogar den Enteignungsparagraphen Nummer 15 aus der Verfassung streichen.
Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Dabei verdanken wir ihm eine Menge. Wo wäre unser Wohlstand ohne ihn? Er ist das Element, das uns verbindet. Er ist der Strang, an dem wir alle ziehen. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Doch was ich bin, das bin ich durch ihn. Ich habe ihn verinnerlicht, na klar. Der Kampf ums Dasein hält mich in Bewegung, sonst wäre ich faul. Na, ist doch klar. Es ist so oft die Rede von sozialer Kälte, aber die gab's beim Neandertaler schon. Jetzt haben wir wenigstens eine Heizung und warmes Wasser. Telefon. Ich will den Kapitalismus.
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. In der Realität ist davon nicht viel zu bemerken. Ganz im Gegenteil. Unsere Volksvertreter rollen dem Spekulantentum auf sämtlichen Ebenen den roten Teppich aus.
Sondrino Ahnseck steht auf der improvisierten Bühne und ruft der Menge zu. 30.000 Menschen sind an diesem Samstag Anfang April zum Alexanderplatz gekommen, um gegen steigende Mieten, die Praktiken großer Immobilienkonzerne zu protestieren. Es ist eine sehr bunte Menge auf der Mietenwahnsinn-Demo. Von der 16-jährigen Autonomen mit Immobilienhai aus Pappe in der Hand bis zur 90-jährigen Rentnerin. Fast 300 Bündnisse und Mieterinitiativen.
Der Markt ist kein Naturgesetz, sondern die Folge einer Wirtschaftspolitik. Interessen und Luxus einer selbstverliebten Minderheit dürfen nicht mehr zählen als Sozialgerechtigkeit.
Die Protestler haben sich gelbe Straßenschilder aus Pappe gebastelt. Eisenbahnsiedlung Langwitz, Säumestraße 14, Gleimstraße 56 steht auf der einen Seite, auf der anderen Ado Properties, Vonovia oder Deutsche Wohnen stoppen.
Hätten Bosbrings ihn engagieren müssen, dann wäre es 100.000 geworden.
Nach einer Weile sehe ich irgendwo in der Menge auch das Schild mit der Aufschrift Blobeckstraße 64. Peter Bohlemann hält es hoch, er ist mit seiner Frau hier, hat noch ein paar andere Mieter aus seinem Haus mitgebracht, das die Deutsche Wohnen modernisieren will.
Wir finden es gut. Deswegen sind wir hier. Leider sind einige krank im Moment, sodass wir nicht mehr sind, aber wir sind trotzdem noch eine ganze Menge.
Ich finde es toll, wenn man sieht, wie die Massen sind, wie viele Menschen wirklich betroffen sind. Und ich denke auch, vielleicht sind auch viele da, die jetzt noch nicht betroffen sind. Sie tun gut daran, denn sie sind morgen die Nächsten.
Ihr habt hier so ein Schildchen mitgebracht.
Ja, wir haben auch ein Schild mitgebracht von unserer Straße, Lobeckstraße, unser Haus. Und reihen uns in die Wahnsinnsmassen der Straßenschilder hier ein, um einfach auch zu visualisieren, wo überall diese Probleme bestehen mit Deutsche Wohnen und Co., mit diesen Moderisierungs-Enteignungskisten.
Muss ein Zeichen gesetzt werden, dass endlich die Politik aus dem Arsch kommt.
Ich habe euch ja vor ein paar Wochen besucht. Was ist seitdem bei euch passiert?
Wenn du heute in unser Haus kommst, wurde das Haus da gleich wieder ab. Alles ist aufgerissen, es wird nicht mehr sauber gemacht, nichts funktioniert mehr, Kabel, Baustelle, es knattert und ganz. Wir sind vor Gericht gegangen wegen einer einstweiligen Verfügung, das Gericht blockt ab, die bauen einfach. Die schaffen Tatsachen und bauen einfach, ohne Rücksicht auf die Verluste. Mittlerweile wird auch dazu übergegangen, Mieter, die vielleicht etwas älter oder nicht so mutig sind, unter Druck zu setzen. Nicht ganz direkt, aber immer wieder wird angerufen und genervt und sie müssen und denken sie doch mal dann, wie lange das noch dauern soll. Also es ist ganz schlimm geworden. Und die Politik, egal wen wir, die Ämter, egal wen wir anschreiben, uns melden, wir werden ignoriert. So nach dem Motto, na, sie können ja hinterher, wenn alles vorbei ist, gegen die Mieterhöhung klagen.
Jetzt sind ja, ich glaube, so 10.000 bis 20.000 Leute hier. Habt ihr das Gefühl, dass sich jetzt wirklich was ändern kann?
Naja. Also im Moment bin ich da noch ein bisschen verhalten, weil die Erfahrung, dass unsere Politik ja auch alles wirklich im Moment einfach sich wegduckt nach dem Motto, was nicht sein darf, ist nicht. Also ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass jetzt ganz spontan irgendwie eine Wende passiert, aber dieser Druck, der jetzt aus der Bevölkerung kommt, ich denke schon, dass er langfristig etwas bewirken wird, denn die Politiker müssen sich ja auch darüber im Klaren sein, die Menschen, die jetzt hier sind, das sind alles Wähler. die werden sich in 2 Jahren, wenn die Wahlen anstehen, die werden sich erinnern. Und wenn die sich nicht erinnern, dann werden wir sie erinnern, wie sie Menschen einfach in die Obdachlosigkeit oder an den Stadtrand oder sonst wohin drängen, verdrängen und es zulassen.
Habt ihr schon unterschrieben für das Volksbegehren?
Ja, wir machen und wir sammeln auch aktiv in der Firma und im Haus und wir sind da rege auch dabei, uns zu beteiligen. Weil wir können ja nicht nur partizipieren, wir müssen auch mitmachen.
Also ihr seid auch dafür, Deutsche Wohnen enteignen?
Ja.
Sie enteignen ja jetzt, also Sie haben ja angefangen mit der Enteignung unserer Gehälter und Renten, dass die Mieten dermaßen drastisch erhöht werden. Also wir machen ja bloß das, was Sie auch machen, im Grunde genommen.
Während Peter losläuft, erzählt er mir nebenbei, dass Hartmut, der 79-jährige Rentner aus seinem Haus, verstorben ist. Herzversagen.
Wir können es nicht beweisen, aber er war so engagiert und so angespannt, dass er dann halt sein angeschlagenes Herz hat, dann halt nicht mehr mitgemacht. Und das finde ich so erschreckend. Nur damit ein paar Leute Geld verdienen. Geld, Geld, Geld.
Also ihr habt wirklich die Vermutung, dass es daran liegt, dass er sich so viel Stress gemacht hat?
Ja, er war angeschlagen, ihm ging es nicht so gut, er kriegt dann zwischendurch keine Luft und er war aktiv dabei und hat sich auch immer aufgeregt und wenn jemand herzkrank ist, ist Aufregung nicht das beste Medikament. Beweisen kann man nichts und wir wollen auch nichts behaupten, aber es ist schon, andere Leute, krank, ältere Menschen im Haus sind auch krank und werden durch den Lärm krank, manche haben Ängste und Angst und sagen, ich traue mich gar nicht mehr vor die Tür. Ja, kann es doch nicht sein.
Fast alle Bündnisse, die an diesem Samstag vom Alex bis nach Berlin-Treptow marschieren, teilen die derzeit radikalste Forderung, um die Mietenexplosion zu stoppen. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Um Punkt 12 Uhr hat die Initiative begonnen, auf dem Alexanderplatz Unterschriften für das Volksbegehren zu sammeln. Initiator Rusbe Tahiri ist fast die ganze Zeit umringt von Kameras und Journalisten.
In allen politischen Diskussionen, egal um welches Thema es eigentlich geht, werden die Politiker zum Beispiel zur Enteignungsfrage nochmal befragt. Wir haben die Diskussion in dieser Stadt Richtung Interessen der Mieterinnen und Mieter verschoben.
Sie müssen im ersten Schritt 20.000 sammeln. Glauben Sie, dass Sie die heute zusammenkriegen?
Ich glaube es nicht. Möglich ist es. Aber das ist technisch schwierig. Es werden wahrscheinlich schon mehr als 20.000 Leute hier sein. Aber wir wollen ja die Demo nicht 4 Stunden aufhalten, bis sie alle unterschrieben haben. Noch wichtiger ist, dass die Leute Listen mitnehmen und selbstständig später dann sammeln. So verbreitern wir uns auch in der ganzen Stadt.
Werden Sie damit Erfolg haben? Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die Konzerne tatsächlich enteignet werden?
Man weiß nie, wie eine politische Kampagne am Ende ausgeht, aber wir haben eine realistische Chance. Wir haben eine realistische Chance, auch Mehrheit der Bevölkerung hinter unserem Vorhaben zu bekommen. Es wird aber ein langer und harter Weg. Milliardenkonzerne lassen sich nicht so einfach vergesellschaften, die werden sich wehren. Aber wir sind auch in der Lage, jetzt uns zu wehren.
Vor den Tischen mit den Unterschriftenlisten stehen die Demonstranten Schlange, um zu unterzeichnen. 20.000 müssen sie in einem ersten Schritt sammeln.
Habt ihr noch solche Listen?
Ja. Hier sind Listen drin, 2 Stück.
Wie Stück? Brauch mehr.
4.
6.
6.
8.
8.
10. Fertig.
10.
Super.
Sie nehmen sich jetzt was mit, genau mit?
Die Zeichnungslisten, damit sich die Leute persönlich einschreiben können.
Das heißt, Sie verteilen das in Ihrer Nachbarschaft, oder?
Richtig. Also ich gehe bei mir im Wohngebiet auf Unterschriftensammlung.
Wohnen Sie auch in einem Haus der Deutschen Wohnen?
Nein, aber Deutsche Wohnen ist nur ein Synonym für viele, die Wohnungen besitzen und daraus Geld machen wollen.
Warum unterschreiben Sie hier?
Weil ich meine, dass Wohnen ein Lebensrecht ist und nicht nur für Leute, die Geld haben, da ist.
Aber Enteignung ist ja schon relativ radikal.
Es ist ja keine Enteignung, die bekommen ja wieder was dafür. Enteignung wäre für mich ohne Geld, da würde ich auch nicht ganz zustimmen.
Haben Sie unterzeichnet schon?
Ich?
Haben Sie schon unterzeichnet?
Ich habe doch geschrieben. Warum? Weil ich dagegen bin. Diese verdammten Kapitalisten, die da die Wohnungen enteignen und damit Profit schlagen, bin ich dagegen grundsätzlich.
Ist Enteignung nicht ein relativ radikales Mittel?
Enteignung ist, das haben wir ja schon mal gehabt hier in der DDR ehemals. Da wurde ja auch enteignet. Aber das waren andere politische Verhältnisse. Da wurden wir von... Es wurde von oben, von den Russen aufgezwungen, die Enteignung. Wir hätten ja hier an sich eigentlich in der Demokratie sowas nicht geben dürfte. Diese verfluchten Kapitalisten, die soll man allem, ich möchte mich nicht äußern, aber...
Am Ende des Tages haben sie schon mehr als 15.000 zusammen. Ob Tahiris Volksbegehren tatsächlich mehrheitsfähig ist, das bleibt offen. Lange Zeit gab es bei den Berliner Bürgern eine Mehrheit. In der aktuellsten Umfrage sprechen sich nur noch 35% der Berliner für die Enteignung aus.
Irgendwas ist anders, plötzlich anders als in all den Jahren. Da, wo Dealer waren, sind jetzt Hipster mit gewaschenen Haaren. Ich kauf mir einen Gürtel, denn ich brauche ihn zum Mängerschnallen. Makler, Jappies, Spekulanten, tut mir bitte den Gefallen. Gentrifiziert eure Mutter und lasst meine Kieze ruhen. Verfahrt's euch nach München oder Malibu. Tut mir leider leid, es
Florian Schmidt ist noch ein bisschen aus der Puste. In Jeans, T-Shirt und leicht zerknittertem Sakko ist der Grünen-Politiker gerade mit dem Rat ins Bezirksamt in der Frankfurter Allee gekommen. In einer halben Stunde hat der Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg hier im Konferenzraum die nächste Sitzung. Solange hat er noch Zeit, um mir zu erklären, wie er Wohnraum vor Spekulanten schützen will. Mit allen Mitteln, die die Gesetze zurzeit hergeben.
Ein sehr wichtiges Instrument ist eben das kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Und das spielt dann insofern eine Rolle, weil wir mit der Unterstützung des Senats hier schon erhebliche Mengen an Wohnungen absichern können.
Weite Teile des Bezirks stehen mittlerweile unter Milieuschutz. Sie sind soziale Erhaltungsgebiete. Soll hier ein Haus verkauft werden, kann der Bezirk darauf bestehen, dass der Käufer das Haus nicht luxusmodernisiert oder in Eigentumswohnungen umwandelt. Sonst hat der Bezirk ein Vorkaufsrecht. Schmidt macht davon sehr häufig Gebrauch.
Das sind mittlerweile 1500 Wohnungen und das ist ungefähr 1% des Bestandes. In kürzeren Intervallen 1% plus 1% plus 1% ist dann schon eine Masse, wo sehr viele Menschen von betroffen sind.
Es gibt schon Leute hier in Berlin, die sagen, sie beteiligen sich selbst an Immobilienspekulationen und treiben die Preise hoch durch diesen Vorkauf, weil die Besitzer sagen, ja, der Bezirk kauft die Dinger ja eh.
Der Vorwurf, dass man mit dem Vorkauf die Spekulation befeuert, ist hanebüchend. Wir können ja nicht in jedem Fall das Vorkaufsrecht ausüben. Das ist unberechenbar. Das heißt, derjenige, der kauft, muss schon auch real die Absicht haben zu kaufen. Ansonsten wäre das ein Harakiri. Und wir gehen sozusagen nur den Marktpreisen nach, die real da sind. Und wir können ja auch insgesamt beobachten, wie sich die Preise in Berlin entwickeln. Also da gibt es Verkäufe in einem Umfang. Da ist sozusagen der Umfang der Vorkäufe ein Pups dagegen, was insgesamt in Berlin passiert. Diese Marktpreise gehen nach oben. Die gehen nach oben und man kann auch erklären, warum sie nach oben gehen. Weil einfach die Nachfragelücke immer größer wird, einerseits. Andererseits drängt eben Kapital aus den Finanzmärkten in die Immobilienmärkte. Das ist international. Es gibt ein ganz neues Geschäftsfeld. Seit ungefähr 10 Jahren hat sich das entwickelt, dass man eben in den Bestand reingeht und dort Geld anlegt einerseits, aber eben auch über Entmietungsstrategien, über Modernisierung und so weiter sehr hohe Renditen aus den Häusern herauspresst. Und genau die, die im Grunde diese Ökonomie der Bestandsimmobilien befördern wollen, behaupten dann, dass der Staat, wenn er Vorkaufsrecht ausübt, Spekulant sei. Da kann sich eigentlich jeder selber seine Meinung darüber bilden. Trotzdem sind diese Debatten um die Unternehmenspolitik im großen Stil auf einer anderen Ebene zu führen. Auf der Landesebene sind sie zu führen oder sind sie zu lösen über zum Beispiel diese Thematik der Enteignung. Auf der anderen Seite ist es auch eine Bundesfrage, wie zum Beispiel Share Deals funktionieren. Also Share Deal ist ein richtig großes Problem. Ungefähr die Hälfte der Verkäufe laufen über Share Deal ab mittlerweile, schätzen wir. Dort entgeht dem Staat Steuer. Und auf der anderen Seite wird damit das Vorkaufsrecht verunmöglicht. Eigentlich ein riesengroßer Skandal, der viel mehr Aufmerksamkeit braucht noch, aber hat schon ein wenig, der aber auf Bundesebene gelöst werden muss.
Florian Schmidt. Seit bezahlbares Wohnen das Thema in Berlin ist, taucht sein Name überall auf. Der Bausenatorin Katrin Lomscher von der Linken hat der 44-jährige Soziologe schon lange den Rang abgelaufen. Wirtschaft, FDP und CDU nennen ihn Investorenschreck. Für Schmidt ein Ehrentitel.
Also was ich wahrnehme, dass auch diese Unternehmen verunsichert sind an der Unternehmensspitze und dass sie sich um ihr Image sorgen. Insofern glaube ich, dass es schon die Möglichkeit gibt, größere Verabredungen, die auch letztlich dann in zum Beispiel Ankäufe münden können, abzuschließen mit diesen Unternehmen, Und die Verlautbarungen auf Senatsebene deuten ja auch in diese Richtung, ob es nicht Bestände gibt, die wieder in die öffentliche Hand zurückkommen sollten. Das finde ich eine gute Entwicklung.
Das wäre aber dann sehr teuer für die Politik, ne? Also 405 Millionen hat der Senat damals bekommen. Marktpreis wäre 7 Milliarden jetzt bei diesen Beständen der Deutschen Wohnen, die die GSW mal hatte.
Es geht halt nur über die Jahre hinweg. Im Moment haben wir 25% im Gemeinwohl, nenne ich das immer, Gemeinwohlbewirtschaftung. Jetzt sind es schon 26% durch die Vorkaufspolitik und Ankaufspolitik. Wenn wir das weitermachen, kommen wir irgendwann vielleicht auf 50%. Das ist ein Langzeitziel. Und so muss man eben auch eine Strategie aufbauen, in der man das durchrechnet und sagt, was können wir erreichen? Wenn aber erst einmal von allen Seiten so ein Ziel verfolgt wird, als auch alle anderen Begleitinstrumente scharf stellt, was die Mietpreisbremse betrifft oder was den Mietendeckel betrifft, der jetzt diskutiert wird, dann würde vielleicht auch eine Preisdämpfung auf den Kaufmärkten eintreten, weil man einfach auch dann gar nicht mehr so viel Anlass hat zu kaufen. Dann würde auch der Kauf vielleicht wieder billiger werden. Und diejenigen, die jetzt schon wissen, dass das alles unbezahlbar ist, das sind meines Erachtens diejenigen, die eben ein grundsätzliches Problem haben mit der Regulierung von Märkten. Wahrscheinlich sind es diejenigen, die eben auch für Marktakteure stehen. Es ist ja allgemein bekannt, dass auch in bestimmten Parteien eine Branchenverknüpfung da ist zur Immobilienwirtschaft oder zu Eigentümerverbänden. Und insofern ist das auch eine ideologische Auseinandersetzung. Da sollte man erstmal in Ruhe analysieren, was eigentlich die Strategie sein könnte.
Es gibt auch Leute, die sagen, ja, mit den 7 Milliarden könnte man besser Wohnungen bauen. Und das würde die Preise natürlich auch irgendwie nach unten bringen, weil das Angebot größer wäre.
Ja, auch das ist ein Trugschluss, dass man den Bestand sozusagen dem Markt überlassen kann und dann nur neu baut. Ich glaube, in Europa und in Deutschland haben wir ein sozialstaatliches Prinzip, das wir auch auf den Sozialraum der Stadt anwenden müssen. Wir wollen nicht, dass in der einen Gegend nur BMW-Kinder und in der anderen Ebene nur sogenannte Hartz-IV-Kinder zur Schule gehen und dass sich das so auseinandersortiert. Das ist das, was man produzieren würde, würde man den Bestand einfach nur dem Markt überlassen. Wir erleben eben jetzt schon, dass es grassierend ist, wie viele Mietwohnungen in Eigentumswohnungen verwandelt werden. Das bedeutet eben mittel- und langfristig, dass dort nie wieder bezahlbare Mieten sein werden. Dieser Druck auf die Innenstadt, der wird da bleiben. Das heißt, Eigentumswohnungen werden weiterhin, wenn wir nicht einschreiten, zu einem Handelsgut werden. Und für die Mieter, die in diesen Wohnungen sitzen, bedeutet das, es wird immer die Möglichkeit geben, dass dann qua Eigenbedarfskündigung diesen Menschen einfach der Wohnraum entzogen wird. Ganz kalt, mit einer Frist von 9 Monaten maximal. Das heißt, das deutsche Mietrecht, was eigentlich einen sozialen Frieden herstellt, weil alle Leute wissen eigentlich, kann ich dort, wo ich wohne, wenn ich meine Miete immer bezahle, kann ich auch bleiben, mein Leben lang eigentlich. Das wird dadurch aufgekündigt. Das ist eigentlich eine Gesellschaft, also ein Contrat social, der eigentlich aufgekündigt wird, indem wir die Bestände in den Innenstädten dem Eigentumswohnungsmarkt überlassen. Dagegen muss vorgegangen werden. Ich befürchte aber, dass auf der Bundesebene, solange die CDU dort mitregiert, keine grundlegende Reform möglich ist, denn das Prinzip des Eigentums, der Schutz des Eigentums, steht gegenüber dem sozialen Zusammenhalt und dem Gemeinwohl. Und das ist ein schwieriges Thema juristisch. Also bleibt auch nicht viel übrig, als sich hier mit kreativen Methoden dagegen zu wehren oder auch einfach eine soziale Unruhe in das Ganze hineinzubringen. Also meiner Meinung nach muss jede Eigenbedarfskündigung, aber eigentlich auch jede Umwandlung von Miet in Eigentumswohnung, die müsste öffentlich werden und die müsste mit Protesten begleitet werden, weil es letztlich unsere sozialräumliche Struktur unterhöhlt und damit den sozialen Frieden.
Christian Greff ist sowas wie der Gegenspieler Schmidts. Ich treffe ihn in seinem Wahlkreisbüro in Marzahn. Greff ist baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Enteignung, Rückkauf, Vorkauf, all das schaffe weder neue Wohnungen, noch würden dadurch wirklich die Mieten in Berlin sinken, sagt er.
In der Innenstadt habe ich zunehmend den Eindruck, dass die Preise deswegen steigen, weil das Land Berlin sich an Spekulationen beteiligt. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen stabile Mieten haben und die erreiche ich natürlich auch nur, wenn ich zu bestimmten vernünftigen Preisen kaufe Wohnungen, auch als Land Berlin.
Also würden Sie sagen, Ihr Amtskollege in Friedrichshain-Kreuzberg, der beteiligt sich an Spekulationen?
Absolut, er treibt mit solchen Dingen die Preise hoch, beteiligt sich an Spekulationen ganz, ganz vorne. Es ist natürlich auch purer Populismus, weil für die Menschen sozusagen in der breiten Masse die Mieten nicht günstiger werden, auch nicht stabil bleiben, sondern für ganz, ganz wenige privilegiert, die ich total verstehen kann, auch die Argumente, auch Ängste teilweise verstehen kann, für ganz, ganz wenige möglicherweise, wir wissen es noch nicht, eine Lösung geschaffen wird. Das, was er da macht, ist aber purer Populismus. Sie haben ja schon Menschen, die sich im Friedrichshain-Kreuzberg überlegen, jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, meine Wohnung zu verkaufen, weil ich noch viel, viel mehr dadurch bekomme, auch durch das, was da vorgeschlagen und diskutiert wird, als es vielleicht noch vor 2 Jahren der Fall war.
War es ein Fehler, 2004 diese ganzen Wohnungen zu verkaufen?
Ich glaube, wir alle würden sagen, im Nachhinein absolut. Der Anteil an öffentlichen Gesellschaften in einer wachsenden Stadt muss eine bestimmte Größe haben, damit wir einen Einfluss auf den Wohnungsmarkt haben, keine Frage.
Sie haben es ja auch schon angesprochen, es muss gebaut werden. Also gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, innerhalb des S-Bahn-Rings 15.000 oder 20.000 Wohnungen, stand ja jetzt zur Rede, zu bauen?
Ja, gibt es reichlich. Es gibt allein 120 Grundstücke, haben wir im letzten Jahr im Parlament in einer kleinen Anfrage von uns herausgefunden, die bei den öffentlichen Gesellschaften liegen, die die öffentlichen Gesellschaften nicht bebauen können, weil sie Kapazität dazu nicht haben, die Planungskapazität. Wir haben auf der anderen Seite Genossenschaften, die niedrigsten Mieten in Berlin haben, weil Genossenschaften natürlich immer sagen, wir wollen gar keine große Rendite erwirtschaften, wir wollen was für unsere Mieter tun, die sofort bauen würden, aber nicht bauen dürfen. Die Grundstücke, die der Berliner Senat vorgeschlagen hat, die haben die ja selber, die Genossenschaften, als wirklich Schrottimmobilien bezeichnet, die ihnen da angeboten werden. Und wir haben Grundstücke, die leer stehen, weil die großen Wohnungsbaugesellschaften natürlich von heute auf morgen gar nicht die Kapazität haben zu bauen.
Ich hab einen Vertrag unterschrieben, aber die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich. Ich hab einen Vertrag unterschrieben, aber die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich. Wir reden fair, wir wollen, dass es auch gut ist, aber das ist es nicht, nicht in diesem Vertrag. Es gibt 2 Teile, den einen verstehe ich, den anderen aber nicht, den hab ich damals überlesen.
Hallo Cemal!
Am 30. April bin ich wieder bei den Mietern in der Lobeckstraße 64. Es ist 21:30. Die Sonne scheint durch die Ritzen der Jalousien. Von draußen schallt schon der Tanz in den Mai herein. Aber nach Tanzen und Feiern ist weder den Bohlemanns noch Beate, Ulrich und Cemal zumute.
Meine Wohnsituation ist seit dem Gerüst halt drastisch schlechter geworden, weil ich habe drumherum das Gerüst und ich habe an allen meinen Seiten die Lastenaufzüge und bin in meiner Privatsphäre extrem gestört, weil ich kann nur noch mit Jalousien runterleben, weil die morgens 7 hier schon auch Sachen jetzt aufs Dach bringen, weil die mit den Vorarbeiten fürs Dach angefangen haben. Und alle Baumaterialien, alles wird nach oben geschafft und in die Flure.
Obwohl die Hälfte der Mieter in dem Hochhaus die Modernisierung nicht akzeptiert und eine entsprechende Duldungserklärung nicht unterschrieben hat, hat die Deutsche Wohnen Tatsachen geschaffen. Das Haus ist eingerüstet, in den Fluren Staub. Der Baulärm beginnt morgens 6:30, endet abends 8:00.
Die Gänge werden immer staubiger. Wir können nicht die Fenster aufmachen. Kommt so ein ganzer Staub. Und ich denke, so 1-2 Monate später wird richtig, richtig schlimm. Wenn die so mit Stranksanierung dann anfangen, dass wir dann ohne Wasser, ohne Toilette einfach dastehen würden.
Also ich bin jetzt von allen Seiten betroffen. Und durch die Lastenaufzüge bin ich natürlich noch mal extrem gefordert, sage ich mal, mit meinen Nerven. Und ich wohne unterm Dach und auf dem Dach haben die Vorarbeiten jetzt auch schon angefangen.
Da habt ihr jetzt erfahren, da wird jetzt noch mal aufgestockt.
Das ist jetzt ganz neu. Ich weiß das erst seit gestern. Und davon ist bis jetzt eigentlich von der Deutschen Wohnen her für keinen Mieter, keine Mieterin hier irgendwas bekannt. Also für mich in meinem Einzelfall heißt das dann tatsächlich, weil ich das von anderen Mietern weiß, die über sich eine Aufstockung hatten, dass man dann ungefähr 2 Jahre, bis das komplett aufgestockt ist. Bevor es soweit ist, müssen wir sowieso ganz andere Geschütze hier noch auffahren. Ja?
Welche werden das denn sein? Also was wollt ihr, was willst du machen?
Ja, also ich habe jetzt einen Anwalt, der wird mich jetzt vertreten.
Gibt es denn jetzt, wo ihr das erfahren habt oder auch vorher schon, jetzt bei den ganzen Bauarbeiten mehr und mehr, die ausziehen, die sozusagen aufgeben?
Ja, sichtlich mehr. Also es sind einige, die jetzt noch die Gunst nutzen, irgendwie doch noch in andere Wohnungen zu ziehen, auch außerhalb von Kreuzberg. Einige, die sowieso vorhatten, auszuziehen oder wegzuziehen, die jetzt in Rente gehen. Aber leider Gottes ist die Drohung der deutschen Wohnen irgendwie sehr massiv. Ja.
Hast du dir das jetzt eigentlich auch überlegt? Also wenn du für 2 Jahre...
Nee, gar nicht. Also so kommt das für mich nicht in Frage, nur mit einer vernünftigen Umsetzwohnung für die Zeit. Ich will hier wohnen bleiben. Definitiv.
Den 50-jährigen Hausmeister Cemal macht die ganze Situation nur noch fertig. Nach wie vor hat er Angst davor, dass er seine Wohnung verlassen muss, weil er sich die Miete nach einer Modernisierung nicht mehr leisten kann.
Ja, bei mir wird von Tag zu Tag schlimmer. Aber an Ausziehen momentan, so eine andere Wohnung für immer, möchte ich nicht. Ich will hier bleiben. Und ich will auch nicht so leicht aufgeben wie manche anderen Nachbarn. Und ich will auch dagegen mich wehren. Und wenn ich gestern aufgeben würde, dann würde ich wahrscheinlich mein Leben lang seelisch mich nicht wohlfühlen. Und deswegen lasse ich nicht so mich runterkriegen, ganz ehrlich. Weil deutsche Wohnen geht nicht mit rechten Dingen vor. Und das ist nicht okay so.
Cemal, du hast mir beim letzten Mal auch erzählt, die Modernisierung mit diesem Aufschlag, das könntest du dir nicht leisten.
Nein, überhaupt nicht. Also meine Verdienst ist, ich zahle jetzt schon 3/4 fast die Miete und ich komme sehr schwer über die Runden und es wird immer schlimmer. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für mich, für Zukunft, wie ich hier weiter wohne. Ich bin 40 Jahre hier in Kreuzberg, ich möchte in Kreuzberg bleiben, ich möchte auch hier wohnen. Und wie ich das in Zukunft das finanziere, das ist auch eine andere Frage, ne? Weil meine Frau arbeitet nicht, hat keine andere Einkünfte und ich bin allein so Verdiener.
Wie redet ihr darüber, deine Frau und du?
Wir reden wenig, weil meine Frau hat so dadurch Angst und hat auch ein paar Krankheiten und ich möchte nicht über diese Themen reden, weil meine Frau hat so eine Epilepsie und wenn sie so Gedanken macht, dann wirken die Tabletten auch nicht. Und ich habe jetzt auch die ganze Sache Anwalt gegeben. Und seit ich den Anwalt gegeben habe, merke ich bei meiner Frau, dass sie sich auch so ein bisschen sich beruhigt hat.
Das heißt, lange Zeit hast du das nur mit dir ausmachen können sozusagen?
Ja, genau, habe ich immer so gemacht.
Wie wichtig ist dann so diese Gemeinschaft und diese Gruppe, um auch über diese Probleme zu reden?
Es ist sehr gut und beruhigend, also für mich persönlich, dass man nicht alleine dasteht.
Ich bin da im Moment ein bisschen gesattelter, sage ich mal, wie beim letzten Gespräch.
Ja, da wirktest du halt ja relativ ja fertig.
Jetzt stärkt diese Gemeinschaft hier halt im Haus auch, das muss ich schon auch sagen. Aber auch die Informationen und die Hilfestellung, die man selber eben auch einfordern muss jetzt, so aufzugeben, macht ja keinen Sinn.
Aber so für euch alle heißt es jetzt erst nochmal abwarten.
Nee, weiterkämpfen. Mhm. Abwarten hilft nichts. Wir machen, wir tun. Du fängst mit einem an, dann kommt das Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und wir werden eigentlich sowohl von der Juristerei, also den Gerichten, als auch von der Politik absolut im Stiche lassen. Egal, wen wir anschreiben, jeder ist nicht zuständig und jeder drückt es ab.
Was sind da so die nächsten Schritte in eurem Kampf gegen die Deutsche Wohnen?
Können wir dir im Moment nicht sagen. Wir werden weiter in den Bezirk nerven, wir werden weiter recherchieren, wir versuchen an irgendwelchen Stellen die Politik ins Boot zu holen. Ich glaube, nur wenn Druck gemacht wird, passiert was. Ansonsten sitzen die das hier aus. Uns geht langsam, ja, man verzweifelt manchmal. Wir geben nicht auf, aber es ist nicht schön und man träumt schon nachts von diesem Mist hier. Und wandert bei den Ersten richtig auf die Gesundheit. Wir haben schon gesundheitliche Ausfälle. Wir haben schon Leute, die also sich nicht mehr vor die Wohnung trauen. Kann es doch nicht sein. Ältere Menschen, hier sind ältere Menschen, die vermauern sich in ihrer Wohnung und hoffen, dass irgendwas passiert. Es passiert nichts und die sind auch gar nicht interessiert. Die sind nicht dran interessiert.
Wem gehört die Stadt? Wie Berliner Mieter gegen Verdrängung kämpfen. Das war heute Thema im Wochenendjournal. Hier im Programm folgt jetzt Klassik, Pop etc. heute mit der Sängerin Diana Damrau. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.